ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Markus Frohnmeier.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Sie vertreten die Spitzenkandidatin Ihrer Landesliste in Baden-Württemberg, Vorsitzende des Landesverbandes und Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel. Die hatte heute keine Zeit für uns, hat sie geschickt. Wir legen gleich mal los, weil es viel zu besprechen gibt, Herr Frohnmeier. Sie kandidieren im Wahlkreis Böblingen. Die letzten zwei Direktmandate in Ihrem Wahlkreis, die gingen an die CDU. Wenn ich weiter zurückgucken würde, dann würden die wahrscheinlich auch an die CDU gegangen sein. Wo sehen Sie denn konkret, wo bei Ihnen in Böblingen der Schuh drückt und was haben Sie da anzubieten?
Die Bürger machen sich natürlich große Sorgen, wie es mit der Automobilindustrie weitergeht. Und die wirtschaftliche Situation, in der Deutschland momentan steckt, die ist hausgemacht. Wenn wir über unseren Standort nachdenken, dann steht das Thema Energie, bezahlbare und günstige Energie über allen anderen Themenbereichen im Moment. Und hier haben wir als AfD natürlich entsprechende Lösungen anzubieten. Wir sagen, wir müssen weg von ideologischen Entscheidungskriterien, müssen wieder einen breiten Energiemix organisieren, also auch bestehend aus Kohlekraft, Kernenergie, da wo es Sinn ergibt, Erneuerbare, um dafür zu sorgen, dass unsere Industrie, dass unsere Unternehmen, aber auch die Automobilindustrie günstigen und bezahlbaren Strom hat.
Okay, wenden wir das mal auf die Automobilindustrie an. Die ist in Ihrem Wahlkreis stark vertreten, haben Sie gerade selbst gesagt. Rund 140.000 Jobs fallen da eventuell bis 2035 weg. Wie wollen Sie das verhindern?
Es sind sogar mehr, es sind fast 200.000
ja,
Jobs.
Ja, meine Zahl ist schon bereinigt, Herr Frohnmeier. Ich habe da schon nachgeguckt. Also Sie sagen 200, ich sage 140.
197.000 ja. War zumindest mein
Muss
letzter
man ein
Stand.
Bereinigen. Ja, 140.000. Es ist eine große Zahl, Herr Frohnmeier.
Es sind sehr, sehr viele Arbeitsplätze.
Wie wollen Sie das anwenden, das, was Sie gerade gesagt haben?
Also ich glaube, dass es drei Punkte gibt, die jetzt umgesetzt werden müssen. Den Punkt 1 hatte ich skizziert. Wir brauchen bezahlbare Energie. Punkt 2 wäre, was alle Parteien gefordert haben die letzten Jahre, aber nicht umgesetzt, Bürokratie reduzieren. Wir haben momentan die Situation, dass fast alle Unternehmen in Deutschland, wenn Arbeitnehmer befragt werden, ca. 22 Stunden in der Woche nur auf bürokratische Herausforderungen verwenden müssen. Das heißt, Dinge wie beispielsweise das Bürokratiemonster Lieferkettengesetz müssen rückgängig gemacht werden. In einem dritten Punkt müssen wir über das Thema Körperschaftssteuer und Einkommensteuer sprechen. Das muss ebenfalls reduziert werden. Das wären spontan die Punkte, wo ich sage, da könnte man Unternehmen wirklich entlasten und dabei unterstützen, auch den Standort Baden-Württemberg, Deutschland wieder attraktiver zu gestalten.
Fangen wir mal an mit dem Bürokratieabbau. Sie haben jetzt gesagt, Lieferkettengesetz weg. Okay, das ist ein Punkt. Aber können Sie mal so ein konkretes Beispiel nennen? Wo würden Sie denn sagen, da gibt es ein bürokratisches Monster und wir haben da eine konkrete Idee, das abzubauen?
Also ich habe mit voller Absicht über das Lieferkettengesetz gesprochen, weil ich glaube, es gibt kaum etwas, was unsere deutschen Unternehmen perspektivisch und auch schon jetzt stärker belastet wie dieses Gesetz. Wenn Sie erlauben, würde ich ganz kurz erklären, worum geht es da? Es wurde uns erklärt, dass dieses Gesetz dabei unterstützen soll, Kinderarbeit zu vermeiden. Und ich glaube, wir alle wollen keine Kinderarbeit. Aber wie sieht dieses Gesetz konkret aus? Dieses Gesetz verpflichtet ausschließlich deutsche Unternehmen dazu, entlang der kompletten Wertschöpfungskette Verantwortung dafür zu übernehmen, dass alle Teile, die an Produkt gebaut werden, Dienstleistungen, die bezogen werden, sozialen und ökologischen Standards entspricht. Früher musste ein Staat dafür Verantwortung übernehmen. Jetzt wurde die Verantwortung weg von staatlicher Seite hin zur Unternehmerseite umgelagert. Das ist unfair und es sorgt natürlich dafür, dass deutsche Unternehmen massive Berichterstatterpflichten haben und auch stärker Verantwortung tragen müssen.
Okay, jetzt haben Sie das Lieferkettengesetz erklärt, aber was wollen Sie denn damit machen? Abschaffen?
Abschaffen. Dieses Gesetz muss abgeschafft werden. Deutsche Unternehmen haben immer schon wirklich ausnahmslos sehr stark sich dafür eingesetzt, dass ökologischen Standards und sozialen Standards Genüge getan wird. Aber sie können nicht dafür sorgen, dass quasi deutsche Unternehmen bis zur letzten Ione quasi Verantwortung tragen sollen, dass überall auf der Welt ökologischen und sozialen Standards Genüge getan wird.
Haben wir besprochen, Herr Frohnmeier. Aber Lieferkettengesetz abschaffen, Problem gelöst? Bürokratiemonster Deutschland überwältigt?
Das ist sicherlich ein Punkt, der angegangen werden muss. Und dann gibt es viele andere Punkte, die wir anpacken müssen.
Welche?
Beispielsweise, wenn ich daran denke, dass, also ich habe gestern ein Unternehmen besucht, das Stahl härtet, das Metalle veredelt. Und auch dort haben wir über das Thema Bürokratie gesprochen, was hier im Unternehmen mittlerweile für Berichterstatterpflichten herrschen, welche, ich sag mal, Auflagen erfüllt werden müssen, gerade beim Bereich der Zertifizierung. Das sind alles Dinge, die Mehrkosten bedeuten, die vielleicht nicht unbedingt die Qualität der Produkte verändert oder steigert, wo viele Unternehmer das Gefühl bekommen haben, sie werden regelrecht gegängelt. Ja.
Markus Frohnmeier von der AfD ist bei uns in SWR 1. Leute, wir sprachen darüber, wie kann man die wirtschaftliche Lage in Deutschland verbessern. Wir haben schon über Bürokratie kurz gesprochen. Gehen jetzt mal weiter zum Thema Energiekosten. Das hatten Sie auch angesprochen, Herr Frohnmeier. Wie wollen Sie denn die in Deutschland eher relativ hohen Energiekosten für die Industrie senken? Sind Sie für einen Industriestrompreis zum Beispiel?
Also zunächst einmal haben wir in Deutschland die Situation, dass wir im europäischen Vergleich mittlerweile mit die höchsten Energiekosten haben und die in den vergangenen Jahren leider auch nicht unbedingt stabil gewesen sind. Es gibt Bereiche in der Industrie, da muss ich aber planen können und da kann es nicht sein, dass innerhalb von, ich sag mal, 5 Jahren es hier teilweise zu Verdoppelungen, Verdreifachungen kam. Ich hatte es eingangs heute im Gespräch erwähnt. Ich hatte die Gelegenheit, gestern ein energieintensives Unternehmen zu besuchen. Mhm. Und da haben wir genau über diese Themen gesprochen. Und die Frage ist ja, wie möchte Deutschland zukünftig dafür sorgen, dass wir bezahlbare und günstige Energie haben? Man hat meiner Auffassung nach aus ideologischen Gründen sich von der Kernenergie verabschiedet und auch von der Kohlekraft und dann damit begonnen, Strom aus Kernenergie aus dem europäischen Ausland einzukaufen. Also so quasi frei nach dem Motto, die Kernkraftwerke, die laufen ja noch weiter, nur nicht mehr in Deutschland. Und das sind so Geschichten, die sehen wir kritisch. Ich glaube, hier müssen wir uns ehrlich machen. Natürlich will niemand bei sich in der Stadt ein Kernkraftwerk stehen haben. Mhm. Das ist immer eine schwierige Frage. Aber auf der anderen Seite bauen unsere europäischen Nachbarn weiterhin Kernkraftwerke. Auch die Chinesen sind da sehr stark mit unterwegs, die Amerikaner. Und ich glaube, wir dürfen hier nicht in Gefahr laufen, daran zu glauben, dass wir eines der größten Industrieländer dieser Erde ausschließlich mit Sonnenenergie und Windkraft aufrechterhalten können.
Das ist ja so, dass da, also wenn Sie AKWs wieder ans Netz holen wollen, kostet das ja auch Geld. Neubauen kostet auch sehr viel Geld. Also Kernenergie ist ja immer dann kostenintensiv am Anfang und am Ende. Endlagerfrage mal ganz ausgenommen, ja, die ist in Deutschland nicht geklärt, abschließend. Wie wollen Sie es machen? Also wollen Sie erstmal Geld in die Hand nehmen? Viele Milliarden werden Sie da brauchen, wenn Sie neue AKWs bauen wollen?
Also es gibt eine Studie, die viel diskutiert wurde. Ich weiß, dass das Fraunhofer-Institut in Teilen das anders sieht, aber eines norwegischen Wissenschaftlers, der in einem Nachhaltigkeitsmagazin dazu veröffentlicht hat und diese Studie hat untersucht den Zeitraum 2002 bis 2022. Was wäre gewesen, wenn Deutschland bestehende Kernkraftwerke aufrechterhalten hätte und weiter in Forschung und Entwicklung investiert? Also wie hoch wären die Kosten gewesen im Vergleich zu den Investitionen in diesem Zeitraum, also in diesen 20 Jahren im Bereich der Erneuerbaren? Und er ist zum Ergebnis gekommen, dass wir ungefähr 700 Milliarden Euro in Erneuerbare investiert haben. Und im gleichen Zeitraum hätte uns der Weiterbetrieb der Kernenergie ca. 350 Milliarden Euro gekostet. Gleichzeitig hätten wir bis zu 73% CO2-Emissionen einsparen können. Das heißt, ich für meinen Teil würde zunächst einmal prüfen, was können wir mit den bestehenden Standorten machen? Kann man dort die Kernkraftwerke in Wiederbetrieb nehmen? Also die Expertenkommission und auch im Untersuchungsausschuss hat gesagt, schwierig, nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, die Kernkraftwerke nicht weiter zu betreiben durch Herrn Habeck.
Sie haben ja vor allem ein Problem, nämlich Sie müssen ja dafür auch was importieren, nämlich zum Beispiel Uran. Und da haben Sie aber zu schwierige Lieferverhältnisse. Wo wollen Sie das Uran im Augenblick herholen? Also das macht ja auch abhängig. Ne? Sie müssen dann wieder notwendige Güter zum Beispiel aus Russland importieren.
Das sind natürlich Punkte, aber auch hier, man muss natürlich schon schauen, wenn es um die, Sicherheit von günstigem Strom geht, dann muss man versuchen, auch hier so ein bisschen nicht eine ausschließlich wertebasierte Handels- und Außenpolitik zu verfolgen, sondern eine interessengeleitete. Und die findet ja auch in Teilen statt. Also wenn Sie darauf anspielen, wie sieht es aus mit dem Handel in Richtung Russland. Da muss ich schon sagen, Deutschland betreibt auch jetzt mit Ländern, wenn ich an Aserbaidschan denke, Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen. Sie haben Armenien angegriffen, einen Angriffskrieg.
Ich frage aber, ob genau. Sie es machen wollen.
Wir würden das machen. Würden es das geht machen um die Bürger in Deutschland und okay. Wir müssen deren Interessen vertreten.
Ja, ich würde gern kurz die Studie nochmal ansprechen. Die habe ich auch gelesen und die stammt aus dem Sommer 24. Mhm. Das Journal heißt International Journal of Sustainable Energy. Da geht es um das, was Sie gerade angesprochen hatten. Die Kritik daran lautet, dass er eben die Subventionskosten doppelt abgerechnet hat und damit eben viel zu viel Vorteil für die Kernenergie. Ich meine, wollen Sie denn komplett ohne erneuerbare Energien auskommen? Frage?
Nein, also nochmal, unser Ziel ist ein breiter Mix. Ich habe mir das in Texas neulich anschauen können, bestehend aus Kernenergie, Kohlekraft, Gas, aber auch da, wo es Sinn ergibt, erneuerbare Energien. Da müssen wir uns ehrlich machen. Man kann Deutschland nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien aufrechterhalten und fürs gute Gewissen dann so tun, als würde man nicht Kernkraftstrom aus dem Ausland in ganz hohen Mengen beziehen. Diese Ampelregierung hat dafür gesorgt, dass Deutschland so viel Kernenergie aus dem Ausland bezieht, wie in den letzten Jahren niemals geschehen.
Also 2024 haben wir mehr erneuerbare Energien importiert als Atomstrom in Deutschland.
Nochmal, wir haben noch nie so viel Kernenergie aus dem Ausland importiert. Das können Sie Fakten checken und nachprüfen.
SWR1, Leute mit Markus Frohnmeier. Wir sind in den Leute-Sendungen vor der Bundestagswahl. Heute ist die AfD dran. Herr Frohnmeier, wir sprechen mal über Ihr Steuerprogramm, das Sie in Ihrem Wahlprogramm reinschreiben. Da haben Sie einen ganzen Strauß von Steuererleichterungen eingeplant, zum Beispiel für Unternehmen. Sie haben es auch eingangs schon angesprochen, wegen der Wirtschaftslage. Wie kann man die Unternehmen entlasten? Erbschaftssteuer ist auch für Unternehmen wichtig. Grundsteuer wollen sie abschaffen, CO2-Steuer abschaffen, Körperschaftssteuer senken. Was konkret bringt es den Unternehmen, wenn sie die Erbschaftssteuer zum Beispiel, die wollen sie, glaube ich, abschaffen?
Genau. Also gerade für Familienunternehmen ist das immer wieder ein Punkt, wenn wir über die Erbschaftssteuer sprechen. Die Einkommensteuern wollen wir reduzieren, wir wollen die Körperschaftssteuer senken, wir wollen aber auch Steuern wie die CO2-Steuer endlich abschaffen. Das sind Steuern, die einfach belastend sind und wo wir sagen, das sind ideologische Gründe dahinter gewesen. Grundsätzlich wollen wir auch an die Mehrwertsteuer ran. Also die AfD möchte versuchen, den Bürger überall da, wo es geht, weiter zu entlasten.
Was wollen Sie mit der Mehrwertsteuer machen? Senken in bestimmten Bereichen oder was ist da Ihr Anliegen?
Die Mehrwertsteuer sollte grundsätzlich gesenkt werden und insbesondere, wenn Sie einen konkreten Bereich ansprechen, in der Gastronomie. Es ist nicht erklärbar, warum wir jetzt, nachdem die Gastronomen während der Corona-Zeit, wo ihnen ja quasi ein Stück weit auch die Arbeitsgrundlage entzogen worden ist, aufgrund der Regulierungen, die getroffen worden sind durch den Staat, jetzt wieder die Situation haben, dass eben die Mehrwertsteuer nach oben gesetzt wurde. Wenn Sie mit Restaurantbetreibern sprechen, wenn Sie mit Imbissbetreibern sprechen, auch mit Hoteliers, dann muss man einfach feststellen, das hat die ganz massiv getroffen. Dazu kam dann noch das Verpackungsgesetz. Dazu kommt, dass wir bis heute nicht in der Lage sind, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Mhm. Sie müsste quasi im Bereich der Arbeitszeiten eine Flexibilisierung erreicht werden.
Das ist ein anderes Thema. Bleiben wir noch ganz kurz bitte bei Steuern. Wollen Sie von 19 auf 7 runter?
Bei der
Mehrwertsteuer?
In der Gastro schon, ja.
Ja, okay. Ich habe noch einen interessanten Punkt, Steuern. Deshalb habe ich kurz reingegrätscht, Entschuldigung. Mhm. Schauen wir auf die Einkommenssteuer. Da wollen Sie nämlich den Grundfreibetrag auf 15.000 Euro erhöhen, also auch festschreiben, indexieren.
Für Erwachsene.
Werbekosten gilt pro Person bei Ihnen, ne?
Genau,
oder ist dann ein Ehepaar, ist es eine steuerliche Person bei Ihnen?
Es ist ein Familiensplitting-Modell. Ne? Das heißt, wenn Sie zusammen veranlagt werden, dann gibt es für jedes Familienmitglied eben einen Freibetrag.
Mhm. Werbekostenpauschale, Sparerfreibetrag, soll beides auch erhöht werden. Wen haben Sie da im Blick? Wer soll da profitieren?
Alle Familien in Deutschland. Das betrifft ja wirklich jeden. Interessanterweise ist es ja so, dass wir dann irgendwann auch eine Situation erreichen, wo Sie gar kein Einkommen mehr versteuern müssen. Und das wird bei den Berechnungen auch von den Instituten, die immer wieder gerne dann herangezogen werden, wenn es darum geht zu sagen, die AfD würde nur, ich sag jetzt mal, Besserverdiener entlasten wollen, nicht berücksichtigt. Nein, es entlastet jeden. Also wenn wir dieses Modell fahren, wo wirklich für jede Person in einer Familie ein Freibetrag mit ausgegeben wird, dann kommen wir an den Punkt, wo irgendwann auch Einkommen nicht mehr weiter besteuert werden. Und darum ist es auch eine Erleichterung für Familien, die nicht so hohe Einkommen im Jahr zur Verfügung haben.
Es stimmt, Sie entlasten tatsächlich die Familien sehr, sehr stark mit Ihren Steuervorschlägen, aber am meisten entlasten Sie halt die hohen Einkommen, also so ab 150.000 Euro Bruttoeinkommen, da sagt man dann 7% mehr von seinem Einkommen. 30.000 bis 40.000 sind es aber nur 1,7%. Das ist jetzt ein bisschen eine vereinfachte Rechnung, weil eben muss man natürlich dann unterscheiden, habe ich Kinder, habe ich keine Kinder. Okay, das sind jetzt Berechnungen vom Leibniz-Zentrum, die das sich für alle Parteien angeguckt haben. Aber sind das die Verteilungen, die Sie anstreben, weil nur die FDP von den anderen Parteien entlastet hohe Bruttoeinkommen noch mehr als Sie?
Das sind Verteilungen, die wir anstreben. Zur Wahrheit gehört doch auch, dass wir in Deutschland immer viel über Fachkräfte sprechen, über Hochqualifizierte, die wir benötigen. Für Hochqualifizierte ist natürlich auch immer die Frage, wie sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen in einem Land? Und Deutschland ist ein Hochsteuerland. Warum sollten wir nicht auch für Menschen weiterhin attraktiv bleiben? Wir haben ja ein Problem mit einer Nettoabwanderung von Hochqualifizierten aus Deutschland, die auch Deutschland verlassen, weil sie sagen, in Deutschland ist es nicht mehr sicher. In Deutschland bezahle ich sehr hohe Abgaben. Ich glaube schon, dass sich Leistung in allen Bereichen auch wieder lohnen sollte.
SWR 1, Leute mit Markus Frohnmeier von der AfD. Wir sind in den Leute-Sendungen vor der Bundestagswahl, die ist in knapp einer Woche. Steuererleichterungen haben wir gerade besprochen, Herr Frohnmeier. Da haben Sie viel im Angebot, aber diese Steuergeschenke, nenne ich es jetzt mal, oder Erleichterungen, die kosten viele Milliarden Euro. Wie wollen Sie das im Haushalt kompensieren?
Wir haben uns das angeschaut. Wir haben einen Verwaltungsaufwand im Bereich der Bürokratie, der mit 67 Milliarden Euro beziffert wird. Wir haben sogenannte Entwicklungsleistungen, die nach ODA-Kennzahlen bemessen werden, von Bund, Ländern, Kommunen, die ca. 35 Milliarden Euro betragen. Wir haben 34 Milliarden Euro Ukraine.
Was ist ODA?
Official Development Assistance. Mhm. Also es ist eine Kennzahl, ja, was Deutschland jährlich an Entwicklungsleistungen in der Welt bezahlt.
Ja, okay, also Sie sprechen von Entwicklungshilfe.
Genau, Entwicklungshilfe in Höhe von 35 Milliarden Euro. Mhm. Das ist nicht das Budget des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Zahl setzt sich quasi aus allen Entwicklungshilfen der Ministerien im Bund, auch in den Ländern und in den Kommunen zusammen. Und so kommen wir auf die 35 Milliarden Euro.
Aber Geld, was ins Ausland
geht. Das ausschließlich ins Ausland geht.
Können Sie kurz dir erklären, den Unterschied zwischen Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit?
Also es ist im Grunde eigentlich dasselbe, nur dass heutzutage eher linkere Leute sagen, man darf nicht mehr von Hilfe sprechen, weil wir jetzt auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten, weil Hilfe ein Über- und Unterordnungsverhältnis implizieren würde. Ich persönlich halte nicht davon viel.
Ich dachte, das sind Kredite, die vergeben werden und dann auch wieder zurückgezahlt werden. Ist das nicht so?
Es gibt in Teilen natürlich auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit quasi zinsvergünstigte Kredite, die vergeben werden. Aber wenn Sie erlauben, ich würde kurz die Aufzählung, weil Sie ja gefragt haben, wie wollen Sie das Bezahlen zu Ende machen. Wir waren bei den 35 Milliarden Euro Entwicklungshilfe. Wir können 34 Milliarden Euro Ukraine-Hilfe einsparen. Wir haben 27 Milliarden Euro jährliche Asylkosten. Wir haben 20 Milliarden Euro Kosten für Ausländer, die Bürgergeld beziehen. Das sind quasi Punkte, glaube ich, da können wir anpacken. Da sind wir bald bei 180 Milliarden Euro, die vielleicht in Teilen auch endlich mal besser hier in Deutschland eingesetzt werden für unsere eigenen Bürger.
Also Sie wollen zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe sparen. Gut, das ist eine Sache. Also wollen Sie Entwicklungshilfe, so ähnlich wie es in den USA gerade gemacht wird, im Grunde zusammenstreichen? Weg damit.
Ich habe den Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, dass die deutsche Entwicklungshilfe zurück ins Auswärtige Amt verlagert wird, weil Entwicklungszusammenarbeit ist eigentlich ein Teilbereich der deutschen Außenpolitik. Das heißt, man könnte ein ganzes Ministerium einsparen. In Großbritannien hat man das auch gemacht, auch in anderen Ländern wurde das schon umgesetzt. Wir müssen uns ganz genau anschauen, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Die Amerikaner machen das ja gerade auch, indem sie die USAID quasi auf Eis gelegt haben.
Aber finden Sie das gut?
wenn ich mir die Projekte anschaue, schon. Mhm. Wir bezahlen, wenn Sie das kurz erlauben, für 10,4 Millionen Euro in Kochi, einer Region in Indien, dafür, dass transsexuelle Menschen E-Rikscha-Führerscheine bezahlt bekommen.
Das stimmt nicht ganz, Herr Frohnmeier. Da müssen Sie jetzt ehrlich sein. Das sind vor allem Frauen. Transgender spielt da zwar mit, aber es sind vor allem Frauen. Also das habe ich mir angeguckt.
Frauen und auch Transsexuelle.
Ja, aber vor allem Frauen. Also, und das ist, das, naja, sind ja, also Sie, Entwicklungszusammenarbeit spielt ja, wenn Sie jetzt da das sagen, das haben jetzt Sie gesagt mit den Transsexuellen und den E-Rikschas, aber das müssen wir schon kurz ansprechen, weil wir machen dort ja Entwicklungszusammenarbeit für zum Beispiel nachhaltige Projekte oder Stärkung von benachteiligten Gruppen. Das zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht gerade in Indien, aber anderswo, sind ja auch Fluchtursachen, die dann wieder dazu führen, dass die Leute weniger zu uns kommen. Ist das nicht gut?
Es ist nicht die Aufgabe des deutschen Steuerzahlers, egal ob es sich um Frauen, Transsexuelle oder andere Geschlechtertypen handelt, im Ausland Führerscheine zu bezahlen. Ich finde das nicht gut. Ich finde das auch unverantwortlich, wenn man sieht, wie die Situation vieler Bürger hier in Deutschland ist. Es gehört nicht zu unseren Prioritäten und das wollen wir auch ändern.
Okay, dann müssen wir mal kurz noch in die weitere Finanzierung. Dann haben Sie gesagt, Bürgergeld für Ausländer. Also es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die nach Ihrer Definition Ausländer sind, also keinen deutschen Pass haben. Meinen Sie die? Die arbeiten ja teilweise seit 20, 30 Jahren. Wollen Sie denen, wenn die arbeitslos werden, das Bürgergeld streichen?
Wir wollen ein Modell wie in der Schweiz. Sie müssen 10 Jahre erwerbstätig sein, damit Sie Anspruch haben auf unsere sogenannte aktivierende Grundsicherung, die das Bürgergeld ersetzen soll. Wir haben im Moment die Situation, dass beispielsweise die Ukrainer, die zu uns gekommen sind, aber auch andere Menschen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft Bürgergeld beziehen. Menschen, die teilweise noch keinen einzigen Euro einbezahlt haben. Und Entschuldigung, das ist schlichtweg unseren Bürgern gegenüber nicht mehr vermittelbar.
SWR1, Leute mit Markus Frohnmeier von der Partei Alternative für Deutschland. Sie sind Co-Landesvorsitzende hier im Landesverband Baden-Württemberg. Ihr Wahlkreis ist Böblingen. Auch in Böblingen muss man wohnen. 400.000 Wohnungen wollte die Bundesregierung, die aktuelle, die Ampel bauen. Das war die Zielsetzung. Es sind knapp 200.000 nur geworden. Jetzt bitte nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne, Herr Frohnmeier. Wie wollen Sie die Wohnungsknappheit in Deutschland beseitigen?
Ich glaube, wir müssen auch an das Thema Airbnb rangehen. Wenn Sie Böblingen ansprechen, ich hatte neulich die Gelegenheit, auf einer DEHUGA-Veranstaltung mit unseren Hoteliers darüber zu sprechen in der Region. Und was mir, das muss ich zugeben, unbekannt war, ist, wie viele Betten tatsächlich mittlerweile auch in unserem Landkreis angeboten werden über Airbnb. Und das Problem hatte man ja auch in Berlin beispielsweise.
Also Sie meinen die temporäre Vermietung als, als Ferienwohnung.
Mhm. So ist es. Also wir müssen schauen, dass wir da rangehen und dass man, ich sag mal, solche Geschäftsmodelle, wenn Wohnraum fehlt, eben auch wirklich mal kritisch begleitet und überlegt, ob das eigentlich zeitgemäß ist.
Haben Sie da für Ihren Kreis mal so eine ungefähre Zahl, wie viele Wohnungen das sein könnten oder wie hoch der Prozentsatz ist? Also ist ein, ist ein schöner Landkreis, Ferienregion? Oder?
Es waren mehrere 10.000, das wäre jetzt unseriös, wenn ich eine Zahl nenne, weil ich mich tatsächlich gerade nicht erinnern kann. Aber es war ein Problem, das wurde sehr deutlich gemacht und ich glaube, da müssen wir ran. Wenn ich die Wohnungssituation grundsätzlich anschaue, dann muss ich halt sagen, dass man es auch Investoren in den letzten Jahren nicht immer unbedingt leicht gemacht hat. Ich denke da an Mietpreisbremsen, Mietendeckel etc., was wir beispielsweise in Berlin erlebt haben. In Berlin habe ich das selber sehr eindrücklich mitverfolgen können, weil ich eine Wohnung in Berlin habe.
Sie sitzen im Deutschen Bundestag.
Genau. Mhm. Und da wurde natürlich eines sehr deutlich. Die Idee, dass der Staat über solche Vorgaben dafür sorgen kann, dass dann plötzlich doch mehr Wohnraum entsteht, die ist krachend gescheitert. Investoren haben sich zurückgezogen. Wir haben dann die Situation erlebt, dass es sogar noch weiterging, nämlich dass bei Bestandsimmobilien, die saniert worden sind, gesagt wurde, nur ein Teil davon darf als Eigentumswohnungen verkauft werden, ein Teil davon muss als Mietwohnungen gehalten werden. Das hat wieder dazu geführt, dass Investoren sich zurückgezogen haben. Und dann entsteht natürlich Wohnraum. Mhm. Wohnungsknappheit gleichzeitig, ich weiß, das ist unpopulär, gehört aber auch zur Wahrheit dazu. Denken Sie an Boris Palmer, den Oberbürgermeister von Tübingen. Wir haben natürlich auch die Situation, dass durch eine sehr starke, in Teilen unkontrollierte Migration viel Wohnraum belegt worden ist. Und Herrn Palmer hat das selber gesagt. Er muss in Tübingen immer zunächst dann eben Flüchtlinge priorisieren. Und das sind, glaube ich, Zustände, über die muss man auch sprechen.
Mhm. Ja, aber zur Wahrheit gehört ja auch, muss man dann an dem Punkt sagen, wenn Sie es ansprechen, auch wenn es unpopulär ist, dass es ja erstmal generell einen Rückgang der Sozialwohnungen gibt, das schon seit den 90er Jahren. Die sind einfach insgesamt weniger geworden. Das heißt, alle konkurrieren um diese wenigen, immer weniger werdenden bezahlbaren Wohnungen. Und viele der nach Deutschland gekommenen Geflüchteten, die arbeiten ja auch irgendwann, bezahlen dann auch Abgaben. Da finde ich Ihre Priorisierung, muss ich sagen, auf Deutsche bei Wohnungen, weiß ich nicht, wie Sie das umsetzen wollen.
Naja, in der Realität findet eine positive Diskriminierung statt. Und zwar werden im Moment Flüchtlinge prioritär untergebracht und nicht Deutsche. Naja, das ist, wenn Sie mit, dann empfehle ich Ihnen wirklich mal mit den Landräten, mit den Bürgermeistern zu reden. Das ist die Situation, wie sie sich darstellt.
Kann man ja auch vielfach sehen. Ich würde gerne noch was anderes kurz ansprechen. Klar. Entschuldigung. Sie haben ja gesagt, private Investoren sollte man mobilisieren, motivieren. Mhm. Aber jetzt ist ja bekannt, steht auch in Ihrem Wahlprogramm. Aber private Investoren, also was machen die? Die versuchen ja zu investieren nicht in Sozialwohnungen, sondern die investieren in renditestarke Objekte und dann entstehen, Erfahrung Berlin übrigens, Luxuswohnungen. Wollen Sie das fördern? Löst das Problem nicht?
Nein, also man muss ja erstmal es attraktiv machen, auch für Unternehmer, für Investoren wieder zu bauen. Und in Berlin ist es, glaube ich, ein anderes Problem gewesen, nämlich, dass man grundsätzlich über Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter es so unattraktiv gestaltet hat, dass gar niemand mehr investieren wollte, was auch nachvollziehbar ist. Was wir, glaube ich, brauchen, ist uns auch da ehrlich zu machen, was bedeutet es heute für einen, auch einen Bürger, nicht nur einen Investor, überhaupt zu bauen. Ich selber habe versucht zu bauen. Ich musste diese Unternehmung damals aufgrund der Corona-Zeit, des Ukraine-Krieges, der fehlenden Planbarkeit und der wirklich überbordenden Bauvorschriften, in den letzten Jahren wurden aus ca. 5.000 fast 25.000, irgendwann beenden. Und das sind Schwierigkeiten, mit denen alle, egal ob es um den Bürger oder den Investor geht, konfrontiert sind. Und darum glaube ich, dass man in Deutschland schon daran arbeiten muss, dass einmal der Wulst an Vorschriften reduziert wird. Also auch hier geht es um Fragen der Bürokratie. Mhm. Man muss auch Menschen, die investieren, möglich machen, dass sie dann quasi Geld damit verdienen, weil es sind nun mal auch Geschäftsmodelle. Wenn die sich nicht mehr lohnen, dann investiert auch keiner mehr, siehe Berlin.
Ja, kann ich vollkommen verstehen. Da geht es Ihnen so, wie vielen es sicher gegangen ist in den letzten Jahren. Aber nochmal, Sie haben die Möglichkeit, ein Haus zu bauen. Sie haben eine Wohnung in Berlin, also Ihnen geht es gut. Aber Sie haben den sozialen Wohnungsbau in Ihrem Parteiprogramm als gescheitert deklariert. Sie sind für einen freien Mietmarkt, ohne Mietpreisbremse, ohne Mietendeckel. Korrekt. Wie wollen Sie denn einkommensschwache Mieterinnen und Mieter, die es da draußen in großer Zahl gibt, abgesehen davon, dass Sie die Deutschen, den Nichtdeutschen priorisieren wollen, wie wollen Sie die denn entlasten? Lassen wir das Deutsch-Nichtdeutsch mal bitte weg.
Wenn Sie, darum ging es auch gerade gar nicht, es ging ja um die Frage, wie wird mit Wohnungen, die da sind, verfahren und wie wird da priorisiert? Und da war mein Petitum einfach nur, dass es unfair ist, ja, wenn man hier eine positive Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe anwendet.
SWR1, Leute, Markus Frohnmeier ist hier von der AfD. Wir machen Sendungen vor der Bundestagswahl mit jeder der großen im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Herr Frohnmeier, wir hatten über das Thema Wohnungen gesprochen und ich wollte jetzt nochmal konkret von Ihnen wissen, wie wollen Sie einkommensschwache Mieterinnen und Mieter in Deutschland denen, wissen Sie, wie viele bezahlbare Wohnungen, Sozialwohnungen in Deutschland fehlen?
Sagen Sie es mir.
900.000. Wie wollen Sie die Zahl runterkriegen?
Also ich bin der Meinung, wenn Sie Investoren nicht mit überbordenden Regulierungen belasten, dann werden wir in Deutschland quasi so viele Wohnungen bauen können, dass der Markt von sich aus eben auch ein Angebot für sozial Schwächere schafft. Was wir momentan haben, und das ist gescheitert, war der Versuch, über staatliche Regulierung Investoren dazu zu zwingen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Am Ende sogar bei Bestandsimmobilien. Und das hat dazu geführt, dass die Wohnungsnot quasi noch zusätzlich durch staatliche Regulierungen verknappt worden ist. Oder dass quasi der Wohnraum noch weiter verknappt worden ist. Und darum glaube ich schon, ich glaube daran, ich bin ein Mensch, der an die Marktwirtschaft glaubt, dass wir die Möglichkeit haben, wenn Regulierungen beendet werden, staatliche Eingriffe beendet werden, genug Wohnraum für unsere Bürger in Deutschland zu schaffen.
Okay, also Sie sagen, der Markt wird es schon regeln. Sie glauben auch an Marktmechanismen, wenn wir mal auf die Rente schauen, dass auch das bewegt die Menschen eigentlich ohne Ende, hat aber im Bundestagswahlkampf bisher eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Das stört viele, weil das eigentlich die Probleme sind, die die Leute haben. Sie wollen die Renten erhöhen, das ist schön, mittelfristig ein Rentenniveau von 70% des letzten Nettoeinkommens erreichen. Derzeit sind wir bei 48%. Wie wollen Sie das machen?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir feststellen, dass die Lebensleistung von älteren Menschen in Deutschland, die ihr Leben lang gearbeitet haben, endlich wieder honoriert werden muss. Und das muss sich auch konkret im Geldbeutel widerspiegeln. Sie haben es gerade selber angesprochen. Es kann nicht sein, dass im europäischen Durchschnitt 70% des letzten Bruttoeinkommens bezahlt wird. In Deutschland sind es 46%. Das heißt, hier muss eine Veränderung stattfinden. Wie wollen wir das machen? Das umlagefinanzierte Rentensystem ist natürlich bis zu einem gewissen Grad in einer Krise. Wir brauchen, das ist nichts, was kurzfristig gelöst werden kann, aber auf jeden Fall eine aktive Familienpolitik, auf gut Deutsch, mehr Kinder. Ein zweiter Punkt ist, Beamte und Politiker müssen endlich mit einbezahlen.
Also 1,28 Kinder kriegen wir gerade im Durchschnitt in Deutschland. Wie wollen Sie die Leute motivieren, mehr Kinder zu kriegen finanziell?
Familienfreundlichere Politik in Deutschland zu machen. Stichwort Familiensplitting, wir hatten darüber gesprochen. Mhm. Kinder dürfen keine Frage des Geldbeutels werden. Und das ist es für viele Paare in Deutschland mittlerweile. Ich weiß das sehr gut, weil wir auch zwei kleine Kinder daheim haben. Der dritte Punkt ist, da werden wir nicht drum rumkommen. Natürlich muss die Rente ein Stück weit auch über den Haushalt, also steuerfinanziert sein. Und ich glaube, dass man auch eine gewisse Offenheit gegenüber Fondsmodellen an den Tag legen müsste. Steht es nicht konkret in unserem Programm.
Nee, habe ich auch nicht.
Genau,
gerade zum ersten Mal.
Ich persönlich bin hier tatsächlich jemand, der auch nach Norwegen schaut und ich finde, dass es da sehr gut gelöst wird. Das wären, denke ich, alles Komponenten, über die man auf jeden Fall diskutieren muss. Fakt ist, so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Ich möchte keine Altersarmut in Deutschland mehr.
Na, Sie sprechen schon konkret, so analog FDP, über kapitalfinanzierte Anteile der Renten, über ein flexibles Renteneintrittsalter. Sie wollen Arbeitsanreize schaffen für Rentner und einen zusätzlichen Steuergrundfreibetrag in Höhe von 12.000 Euro schaffen. Das ist eine ganze Menge. Was ich interessant fand, ist Junior-Spardepot steht in Ihrem Wahlprogramm. Das ist so eine Art Kindersparbuch für deutsche Staatsangehörigkeit. Also so eins, wie ich für meinen Sohn anlege, wo ich dann jeden Monat 800 Euro einzahle und ihm das dann zum 18. Geburtstag feierlich überreiche. Sowas wollen Sie auch?
Warum nicht? Also ich finde, das Sparbuch hat aus irgendeinem Grund einen schlechteren Ruf, als es eigentlich sein sollte.
Also fest verzinst?
Ja, Sie müssen das natürlich mischen. Also wir machen das bei unseren Kindern mit ETFs und natürlich auch mit dem Sparbuch, immer noch mit dem herkömmlichen Sparbuch.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute, um 11.38 Uhr mit Markus Frohnmeier von der AfD. So, wir müssen über das Thema innere Sicherheit und Migration jetzt miteinander sprechen und das unter dem Eindruck eines erneuten Anschlages, gestern in München mutmaßlichen Anschlags eines 24-jährigen Afghanen, der da in einen Demonstrationszug von Verdi gefahren ist. So, jetzt haben wir 220.000 bis 250.000 ausreisepflichtige Asylsuchende. Da gehörte der Täter von gestern nicht dazu. Das wissen wir inzwischen. 200.000 davon haben eine Duldung. Das heißt, die sind nicht unmittelbar ausreisepflichtig. Sie sprechen in Ihrem Wahlprogramm von massenhaften Ausweisungen in Wien und haben das Wort Remigration in Deutschland eingeführt. Kein schönes Wort, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wen wollen Sie denn remigrieren?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir zunächst einmal feststellen, dass was in München, aber auch in Aschaffenburg passiert ist, leider in Deutschland eine Art neue Normalität geworden ist. Und das sollte nicht der Fall sein. Das darf sich nicht wöchentlich wiederholen. Und hier ist die Politik jetzt endlich gefordert zu handeln. Wen will die AfD konkret abschieben? Wir unterscheiden zwischen einer qualifizierten Zuwanderung und einer illegalen Migration. Und ich will im Folgenden ausschließlich über illegale Migration sprechen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir als AfD sagen, dass die deutschen Grenzen endlich konsequent gesichert werden müssen und an den Grenzen auch zurückgewiesen werden muss. Warum? Deutschland ist von sicheren Drittstaaten umgeben und es kann nicht sein, dass wir jetzt in der Vergangenheit quasi jeder, der es nach Deutschland schafft, sich auch erstmal dann in Deutschland aufhalten kann, teilweise über viele Jahre und auch nicht dann abgeschoben wird. Die AfD meint mit Remigration also, dass Personen, die sich nicht legal in Deutschland aufhalten, die straffällig werden, kriminell sind, Sozialleistungen beziehen, dass diese Personen rückgeführt werden müssen. Und in diesem Fall muss man leider auch sagen, dass Abschiebungen mittlerweile Menschenleben retten. Wen wir nicht meinen, ist Personen, die sich legal in Deutschland aufhalten, die hier arbeiten, die sich was aufgebaut haben, die unsere Sprache sprechen, unsere Werte teilen. Diese Bürger sind und waren immer schon in Deutschland Teil der Gesellschaft und das wird auch mit der AfD so sein.
Abschiebungen retten Menschenleben, das ist eine sehr zugespitzte Formulierung, Herr Frohnmeier. Also bleiben wir mal bei den Fakten. 34,4% der Tatverdächtigen aller Straftaten sind BKA-Daten, die werden Ihnen auch vorliegen, sind Ausländer. Also haben keinen deutschen Pass. Ihr Anteil in der Bevölkerung liegt bei 15%. Es gibt einen deutlichen Anstieg, gar keine Frage, von Kriminalität, die von Nichtdeutschen ausgeht. So, jetzt gibt's da viele, viele kleine Stellschrauben. Warum, was, wie ist? Das schaffen wir jetzt alles nicht zu besprechen. Ich will Sie mal auf was anderes ansprechen. Sie wollten das Zustrombegrenzungsgesetz im Bundestag verabschieden, weil Sie sagen, die Gefahr geht von Zuwanderern aus. Sie haben es gerade gesagt. Da hat die AfD fast ganz geschlossen mit Ja abgestimmt. Dabei sagen Statistiken, der gefährlichste Ort ist nicht draußen auf der Straße, sondern zu Hause. Da, wo die meiste Gewalt passiert. Und da gab es einen Gesetzentwurf für ein verlässliches Hilfesystem bei häuslicher Gewalt. Und da hat die AfD mit Nein abgestimmt. Warum?
Also zunächst einmal glaube ich, dass ich es schwierig finde, dass man jetzt über wo ist der gefährlichste Ort spricht. Konkret ist es doch so, dass wir mittlerweile fast im Wochentakt erleben, dass es zu solchen Anschlägen wie in München kommt. Wir haben Magdeburg gehabt, wir hatten auch den Breitscheidplatz und all die schwierigen und furchtbaren Taten davor erlebt. Und ich glaube, da gibt es eben leider schon einen Zusammenhang, weil es sich immer um Menschen handelt, die gar nicht hätten nach Deutschland kommen sollen und auch gar nicht hätten in Deutschland weiter sein dürfen. Das heißt, ich würde jetzt ungern ablenken, sondern wir müssen darüber sprechen, warum sich alle Parteien in Deutschland so schwer getan haben, nach der Grenzöffnung von der CDU mit diesen Problemen offen umzugehen und auch zu sagen, wir können nicht weiter Personen in Deutschland ungeprüft aufnehmen. Irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht und wir müssen diejenigen, die sich hier aufhalten, die kriminell werden, die Straftäter sind, jetzt konsequent abschieben. Dafür steht unsere Partei und das will die AfD auch entsprechend umsetzen. Da finde ich es auch nicht, ich sage jetzt mal, schwierig, wenn man davon spricht, dass Abschiebungen Menschenleben retten. Das müsste man dann den Eltern der Opfer mal erklären, die meiner Meinung nach in Deutschland in den letzten Tagen, gestatten Sie mir das kurz, schon irgendwo auch verhöhnt worden sind. Wenn der Deutsche Bundestag darüber diskutiert, ob manche Stimmen von Parlamentariern mehr Wert haben wie die anderen. Es wurde ja darüber geredet, ob beim Zustrombeschränkungsgesetz die AfD mit abstimmt und ob das dann gut sei oder schlecht. Also Entschuldigung, das ist nicht sachgemäß. Ich glaube, die Bürger und auch die Familien, die betroffen sind, erwarten, dass die Politik endlich handelt und nicht diese Ränkespiele betreibt. Und wenn die Union und die anderen Parteien unsere Unterstützung dabei benötigen, solche Gesetze, die unsere Bürger schützen, umzusetzen, dann stehen wir gerne bereit.
Ja, das haben Sie auch schon oft getan im Bundestag, mit Gesetzesvorschlägen gestimmt, die von der Union zum Beispiel kamen. Das meine ich gar nicht, sondern ich wollte mit Ihnen über, deswegen habe ich dieses Beispiel gesagt, wo Sie mit Nein gestimmt haben, mit der häuslichen Gewalt, weil Sie das so zuspitzen. Also natürlich, Respekt vor den Opfern ist ganz wichtig und diese Taten sind alle fürchterlich und schrecklich, aber das ganze Problem der inneren Sicherheit, das Sie auf die Migranten zuspitzen, ist ja ein bisschen komplexer, müssen Sie doch auch zugeben. Warum spitzen Sie es so zu?
Naja, weil es eben schon eine Weile her ist, dass diese Dinge, die sich ereignet haben in den letzten Tagen, von einem, ich sag's jetzt mal ganz hart, Peter, Hans oder was weiß ich denn was gemacht worden sind. Es ist eben schon auffällig, dass solche schlimmen Taten in den letzten Monaten und Jahren leider immer wieder von Personen begangen worden sind, die sich nicht in Deutschland hätten aufhalten sollen. Also es ist ja nicht so, dass die AfD sich das aussucht, sondern das ist eine real existierende Problemlage, mit der wir umgehen. umgehen müssen, ja, auch wenn es Medien oder Teile der Politik gerne anders hätten.
Wie hätten Sie es denn konkret verändert? Also der mutmaßliche Täter hatte eine Aufenthaltsgenehmigung und war nicht straffällig bisher geworden. Hätten Sie den trotzdem abgeschoben?
Also nach meiner Kenntnis, aber möglicherweise haben Sie neuere Informationen, mein letzter Stand war, dass die Person eigentlich abschiebepflichtig war, ausreisepflichtig. Und hier ist ja immer wieder dieselbe Frage, warum bestehen denn diese angeblichen Abschiebehindernisse?
Ja, da habe ich eine neue Information. Er hat den Duldungsstatus, er war nicht ausreisepflichtig. Aber also, wenn er das nicht gewesen wäre, also wie hätten Sie es denn verhindern wollen?
Entschuldigung, ein Mensch aus Afghanistan hätte in Deutschland mit der AfD niemals Aufenthalt bekommen. Er wäre hier nicht geduldet worden, er hätte keine Form von Titel bekommen. Warum? Wir hätten eine Person, die mehrere sichere Drittstaaten durchquert hat, nicht in Deutschland hineingelassen.
An der Grenze zurückgeschickt.
Wir hätten ihn zurückgewiesen.
Letzte Runde mit Markus Frohnmeier von der Partei Alternative für Deutschland, Co-Landesvorsitzender hier im Landesverband Baden-Württemberg. Herr Frohnmeier, es ist Zeit für die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Vorher wollen wir eins noch kurz sprechen, weil wir da stehen geblieben waren. Sie wollen ja hätten jetzt den mutmaßlichen Täter von München gar nicht erst ins Land gelassen, weil über Drittstaat eingereist. Heißt, Sie wollen die Grenzen kontrollieren, möglichst lückenlos. Wie wollen Sie es machen?
Also die Bundespolizei hatte ja schon 2015, als die Union einfach die Grenzen geöffnet hat, angeboten, dass sie Grenzkontrollen durchführt. Das heißt, wir wären in der Lage, mit der Bundespolizei zur Not auch mit Barrieren, unsere Grenzen zu schützen. Ich bin der Meinung, dass das funktionieren kann. Ich habe mir das auch angeschaut. Ich habe die Border Patrol in Texas besucht und dort auch bei der Grenzsicherung quasi begleiten können. Dort wurde mit Drohnen gearbeitet und anderem. Und ich glaube, dass so etwas, wenn man das wünscht, schon möglich ist. Und im Übrigen, es würde ein Kaskadensystem auslösen. Wenn wir Deutschen an der Grenze zurückweisen, wären unsere Nachbarn auch gezwungen, endlich an den Grenzen zurückzuweisen, weil die Europäische Union im Gegensatz zu ihren europäischen Verträgen, was eigentlich Primärrecht ist, im Moment nicht unsere Außengrenzen schützt.
Was ist mit der Freizügigkeit? Hängen Sie am Abkommen von Schengen? Oder weil ich stelle mir vor, wenn man die Grenzen so kontrolliert, wie Sie es sagen, dann ist der freie Grenzverkehr nicht mehr möglich, weil sonst gehen Ihnen die Leute durch die Lappen und dann ist Schengen faktisch tot. Wollen Sie da raus?
Nein, also ich glaube, es ist ja bekannt, wo Fluchtrouten verlaufen und ich höre die Frage immer wieder. Ich wurde neulich gefragt, ja, wollen Sie an der Schweizer Grenze kontrollieren? Jetzt ist es ja nicht so, dass wir ein Problem haben oder die Schweiz besonders dafür bekannt ist, dass dort eine der Hauptfluchtrouten nach Deutschland von beispielsweise Afghanen, Syrern und so weiter durchläuft, sondern wir müssen schauen, dass wir da, wo die Hotspots sind, eben auch entsprechend kontrollieren. Und vor allem müssen wir damit beginnen, die Personen, die in Deutschland ausreisepflichtig sind, jetzt auch konsequent rückzuführen.
Fluchtrouten können sich aber auch ändern, Herr Frohnmeier. Wir kommen zur ersten Frage. Die kommt von Bernhard Schuler aus Deckenfront. Den interessiert Ihre Antwort auf die Frage, welche Vorteile sich die AfD, da sind wir jetzt bei der Außenpolitik, aus der Rückkehr zur D-Mark, steht in Ihrem Wahlprogramm, und dem Rückzug aus der Europäischen Union, steht da auch drin, verspricht?
Also so steht es nicht drin.
Nicht ganz so, Sie wollen ein Europa der Vaterländer. Aber die EU, so wie sie jetzt ist, wollen Sie nicht.
Wir wollen die EU reformieren, weil die Europäische Union im Moment dafür sorgt, dass Deutschland sehr großer Nettozahler ist und eben auch ein Großteil unserer Gesetzgebung über Brüssel gemacht wird. Das bedeutet, dass wir eine Souveränität, die eigene Gesetzgebung immer stärker mit aus den Händen verloren haben. Mhm. Und wenn wir heute über Bürokratie geredet haben, dann kommt die halt auch ganz überwiegend aus Brüssel. Das heißt, die AfD will die Europäische Union in ihrer bestehenden Form reformieren. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man auch in letzter Konsequenz darüber nachdenken, die Europäische Union zu verlassen. Aber zunächst geht es um Reformbemühungen.
Eine Frage kommt von Stefanie Schieß. Die würde sich sehr interessieren, warum sich die AfD generell von ihrem ultrarechten Flügel, um nicht zu sagen von den Nazis, nicht deutlich distanziert. O-Ton Stefanie.
Also die AfD ist keine Partei, die Nazis duldet. Wenn bei uns Personen sich falsch verhalten, verfassungswidrige Aussagen tätigen würden, dann entfernen wir diese Personen auch. Dass so etwas, wenn mal 35.000, 40.000 Menschen zusammenkommen, mitunter auch geschehen kann, also dass da ein faules Ei dabei ist, ist klar, aber wir sortieren dann auch entsprechend aus. Wir stehen auf den Böden oder auf dem Boden des Grundgesetzes. Wir sind eine freiheitlich-demokratische Partei und so wird es auch weiterhin sein.
Aber Sie werden trotzdem vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, ich weiß, ich kenne Ihre
Antwort jetzt darüber diskutieren.
Aber der Verfassungsschutz
staatliche Behörde,
ist immer noch eine Behörde, ja, deren, immer keine Weisungsbefugnisse.
Deren Chef jetzt selber für den Bundestag kandidiert. Also,
ja, dennoch werden Sie vom Verfassungsschutz beobachtet. Frank aus Böblingen sagt oder fragt, wenn ein zum Beispiel ausländischer Facharbeiter nach 2 Jahren unverschuldet seine Arbeit verliert, wovon soll dieser nach Ansicht der AfD seinen Lebensunterhalt in Deutschland bestreiten oder wird er dann auch remigriert, schreibt er, abgeschoben, Schrägstrich?
Nein, also es ist eben wie in der Schweiz auch, dass sie 10 Jahre lang eine quasi Beschäftigung, die sozialversicherungspflichtig ist, nachgehen müssen und dann haben sie auch die Gelegenheit, die aktivierende Grundsicherung zu erhalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen sie sich, so ist das eben, um sich selber kümmern. Das ist in vielen Ländern so, insbesondere auch in der Schweiz und Deutschland muss auch dahin.
Klare Ansage an diese Menschen. Thomas Kühlmann aus Filderstadt fragt, wer zahlt die marode Infrastruktur im Staat, über die haben wir leider gar nicht so viel gesprochen, ist aber auch ein Riesenproblem, wenn alle entlastet werden, so wie von Ihnen geplant?
Ich hatte ja vorhin vorgerechnet, wie man schon 180 Milliarden Euro einsparen kann.
Davon wollen Sie alles bezahlen?
Nein, es gibt auch noch andere Möglichkeiten einzusparen. Wir haben ja auch über die Nettobeiträge für die Europäische Union gesprochen. Also man muss natürlich überall ran und dann muss man in die eigene Infrastruktur investieren. Und Entschuldigung, Deutschland hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wir sind mittlerweile bei fast 1 Billion Euro Einnahmen, Steuereinnahmen angekommen. Es geht um eine Schwerpunktsetzung und die AfD würde die eben anders setzen wie die Bundesregierung.
Okay, letzte Frage, die kommt von Pino Krämer und der möchte, ihn würde interessieren, was die AfD über einen europäischen Pass, eine europäische Gesamtarmee und Englisch als zweite gemeinsame Amtssprache denkt.
Wir sind eine Partei, die die Nationalstaaten bewahren will, weil wir finden, dass das ja auch Europa europäisch macht, nämlich die Unterscheidbarkeit. Insofern würden wir ablehnen, alles, was weiter dazu führt, dass wir in einer Art Vereinigte Staaten von Europa aufgehen.
Markus Frohnmeier, vielen Dank für Ihren Besuch. Das war SWR1 Leute. Am Sonntag haben wir die Partei Die Linke, am Dienstag die FDP, am Mittwoch die CDU und am Freitag die Grünen zu Gast. Und danach ist Bundestagswahl. Ich sage Tschüss und einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Tschüss, Herr Frohnmeier.
Vielen Dank. Danke, dass ich die Gelegenheit hatte, da zu sein.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.